Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist soweit. Wie habe ich ihn geliebt, diesen Satz, wenn die Geburtstagsfeier endlich losging. So lang hatte ich als Kind auf diesen Tag hingefiebert und endlich klingelte der erste Gast, die Party konnte losgehen, yeah, denn nun war es soweit. Es ist soweit. Tja, da ist der schöne, aber auch dieser etwas andere Moment, auf den wir uns gründlich vorbereitet haben, der aber nicht ganz so angenehm ist, dem wir vielleicht lieber ausweichen würden. Da ist nämlich die Prüfung im Hassfach oder ja, vor der Übung und ja, der Handlung, die wir jetzt durchführen sollen und die abgenommen wird und die uns überhaupt nicht gefällt. Eine schlechte Note könnte Umständen Schwierigkeiten bedeuten oder uns den Arbeitsplatz kosten. Doch nun ist es soweit. Wir kommen nicht drum rum. Vielleicht kennt ihr einen oder beide dieser Momente und es gibt diesen dritten Moment, mit dem wir uns heute Nachmittag beschäftigen. Es ist soweit. Die Stunde der Wahrheit, an der wir letzte Woche Sonntag sprachen, die geht weiter. Die Stunde der Wahrheit, an der sich das Schicksal der Weltgeschichte entscheiden würde. Jesus war zum Beten auf dem Ölberg. Dort hatte er nichts Besseres zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes, nichts Besseres zu tun, als für die Seinen Fürbitte zu leisten. Keinen Satz von irgendeiner Not. Herr, ich habe keinen Bock darauf, das ist mir zu anstrengend, das tut so weh. Kein Satz von der eigenen Not. Kein Satz über die doofe Weltpolitik. Nein, Fürbitte für seine Jünger, für seine Schüler. Und anschließend folgt die Begebenheit, die wir nun gemeinsam betrachten wollen. Lest mit mir Johannes 18, die Verse 1 bis 11, wieder in kleinen Häppchen. Nach diesem Gebet verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Olivenhain, der sich auf der anderen Seite des Tales befand. Weil Jesus oft mit seinen Jüngern dort gewesen war, kannte auch der Verräter Judas die Stelle. Und Judas kam jetzt dorthin. Er brachte eine Trupp Soldaten mit und Männer, die ihm die hohen Priester und Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste, was nun mit ihm geschehen würde und ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen. »Wen sucht er?« fragte er sie. »Jesus von Nazareth«, gaben sie ihm zur Antwort. »Ich bin's«, sagte er zu ihnen. Und bei denen stand auch Judas, der ihn ausliefern wollte. Als nun Jesus zu ihnen sagte, »Ich bin's«, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie noch einmal, »Wen sucht ihr?« »Jesus von Nazareth«, antworteten sie wieder. »Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin«, entgegnete Jesus. »Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese hier gehen.« So sollte sich das Wort erfüllen, das Jesus selbst gesagt hatte. »Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren.« Das Wort sollte sich erfüllen. Plötzlich zog Simon Petrus das Schwert, das er bei sich hatte, und hieb damit auf den Sklaven des Hohepriesters ein. Dabei schlug er ihm das rechte Ohr ab. Der Mann hieß Malchus. »Steck das Schwert weg«, befahl Jesus seinem Jünger. »Soll ich den Kelch etwa nicht austrinken, den mir der Vater gegeben hat?« Herr, bitte segne dein Wort an uns. Amen. Ja, Nach dem Gebet mit dem Vater kehrte Jesus also zu seinen Jüngern zurück. Sie begleiteten ihren Meister in den Garten Gethsemane. Ja, hier ist von einem Olivenhain die Rede. Der Garten Gethsemane drückt letztlich aus, dass dort hier auch die Ölpresse zu finden ist. Und da gab es Möglichkeiten, sich zurückzuziehen, leicht zu verstecken. Der Garten war von einer Mauer umgeben und das war so ein bisschen das Versteck, der geheime Treffpunkt von Jesus und den Jüngern. Bisher. Denn Judas hatte den engsten Kreis schon verlassen. Den engsten Kreis verlassen. Wenn vertraute Personen drohen, zum Feind zu wechseln, dann versucht man sie irgendwie daran zu hindern, nicht wahr? Im Sport ist das so, wenn ein guter Mitspieler abgeworben wird, versucht man, ihm vielleicht einen besseren Vertrag zu unterbreiten, dass er doch bleibt. Vielleicht versucht man einem guten Arbeitnehmer mehr Gehalt zu geben, dass er bleibt. Wenn man aber Teil von einer geheimen Verschwörung ist und der eine droht auszupacken oder mit den Infos an die Öffentlichkeit zu treten, versucht man ihn daran zu hindern, zur Not vielleicht sogar mit Mord. Anders Jesus. Er lässt Judas gehen. Während dem letzten Abendmahl lesen wir von Judas, dass es heißt, und nach dem Bissen Brot, den er genommen hätte, fuhr der Satan in ihn und begriff sozusagen Besitz von ihm. Und da sprach Jesus zu ihm, was du tust, Judas, das tue bald. Ja? Und Jesus weiß, dass Jesus ihn verraten wird. Er weiß, was Judas tun wird und trotzdem lässt er ihn gehen. Ja, und deshalb heißt es dann in unserem Text, Vers 2 und 3, weil Jesus oft mit seinen Jüngern dort gewesen war, kannte auch der Verräter Judas die Stelle. Judas war nun weg. Und er kam dorthin, brachte einen Trupp Soldaten mit und Männer, die ihm die hohen Priester und Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Ja, Jesus lässt Judas gehen und er geht in die Nacht hinaus. Er ging hinaus, es war Nacht. Und wir fragen uns ein bisschen, was machte er dann? Er ging einfach zum Hohen Rat, um an Geld zu kommen. Vielleicht aber auch, um sich an Jesus zu rächen, weil er die Römer immer noch nicht besiegt hat. Weil er andere Vorstellungen an Jesus hatte. Genau wissen wir es nicht. Und Judas kommt zurück mit einem Trupp Soldaten. Römische Soldaten, nicht nur ein paar wenige, sondern eine ganze Truppe, viele Leute. Wir werden später noch dem nachgehen, wie viele es sind. Zusätzlich sind noch Diener vom Hohen Priester dabei und Diener der sogenannten Tempelpolizei und noch viertens Mitglieder des Hohen Rates. Also ganz viele Leute, die jetzt losgehen, um einen einzigen unbewaffneten Mann festzunehmen. Mit Fackeln und Laternen. Nochmal ein Klick. Tja, und wir wollen jetzt ein bisschen in die Details gehen und schauen, dass Jesu Verhaftung eigentlich ein Witz war. Ein Witz, wenn es nicht so ein schrecklich ernst gewesen wäre. Entsetzlich ernst gewesen wäre. Denn schon die Verhaftung an sich war ein klarer Verstoß gegen die Tora. Ja, also die fünf Bücher Mose, was ganz wichtig für das Leben der Juden war. Und dort geht hervor in einem Vers aus dem zweiten Buch Mose, dass religiöse Behörden niemanden verhaften durften, wenn Bestechung eine Rolle spielte. Nochmal. Religiöse Behörden durften niemanden verhaften, wenn eine Bestechung eine Rolle spielte. War die denn gegeben? Jawohl, die war gegeben durch Judas. Der war zum Hohen Rat gegangen und hatte gesagt, Leute, ich zeige euch, wo Jesus ist, dann könnt ihr ihn festnehmen, dann könnt ihr machen mit ihm, was ihr wollt. Und sie haben gesagt, jo, wir geben dir Geld dafür. Ist doch Bestechung, oder? Bestechung spielte eine Rolle, durfte man eigentlich niemanden festnehmen. Und man kann sich fragen, was die Laternen und Fackeln uns sagen wollen, die dabei sind am Ende von Vers 3. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln, um ihn festzunehmen. Was sollen die Laternen und Fackeln? Die Antwort ist zu einfach, als dass ihr sie stellen wollt, bitte. Es ist Nacht, ja, ganz einfach. Der Trupp brauchte Licht, eine groß angelegte Suchaktion, als es dunkel war. Fast so einfach diese Erkenntnis, aber nicht weniger interessant, denn auch hier brachen die Gesetzeshüter ihr eigenes Gesetz. Nicht, weil sie im Dunkeln das Licht unbedingt brauchten, sondern weil keine Gerichtsverfahren nach Sonnenuntergang durchgeführt werden durften. Jetzt kommt hier der nächste Punkt, nochmal weiter. Genau. Keine Gerichtsverfahren durften nach Sonnenuntergang durchgeführt werden. Das sagte zwar nicht die Tora, aber immerhin die jüdische Gerichtsbarkeit, der Hohe Rat, der sogenannte Sanhedrin. Im Paralleltext bei Lukas lesen wir, Jesus sprach zu den Hohepriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm gekommen waren, ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stangen ausgezogen. Mitglieder des Hohen Rates waren dabei. Hauptleute des Tempels, Älteste. Und das wäre der dritte Punkt. Mitglieder des Hohen Rates war es nicht erlaubt, selbst an der Verhaftung teilzunehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Schnappschuss machen fürs Handy, euch das merken oder auch nicht, wie auch immer. Es gäbe noch mindestens 10 weitere Gesetzesbrüche aufzulisten, die an diesem Abend stattfanden. Würde aber den Rahmen heute sprengen. Die Gesetzeshüter verstießen gegen ihr eigenes Gesetz. Und Judas war für den Hohen Rat hier die Schlüsselfigur. Was für eine Tragik! Judas führt Menschen zu Jesus. Aber nicht, um sie zum Glauben zu führen, sondern um Geld zu verdienen, um seinen Meister um die Ecke zu bringen. Ihm geht es nicht um das Heil anderer, es geht ihm auch nicht um die Ehre seines Meisters oder seines ehemaligen Meisters, sondern es geht ihm um Geld, vielleicht auch um bewusste Rache aus Enttäuschung. In doppelter Weise bringt Judas nun diese Verachtung tatsächlich zum Ausdruck. Bei Markus lesen wir, dass er seinen Meister küsste. Judas verriet Jesus mit einem Kuss. Und das Zeichen des Kusses klingt vielleicht ein bisschen komisch, ja? Also Judas war nicht auf einmal schwul geworden und dachte, mein Meister hat eine andere Ethik als ich, also gehe ich jetzt mal weg. Nein, bei den jüdischen Schulen war es so, dass man dem Rabbi Ehrerbietung zollte mit einem Kuss. Judas hatte aber die Feinde im Schlepptau. Und somit wurde der Kuss zum Verrat. Ein Zeichen spöttischer Verachtung. Ein Ausdruck der Verachtung. Und noch ein zweiter Punkt. Er legitimierte den Eingriff römischer Soldaten. Wie das? Jemand musste Jesus verklagen, dass diese Soldaten, von denen hier im Text die Rede ist, losgingen. Die kamen nicht einfach so und machten alles, was die Juden wollten. Jemand musste Jesus verklagen. Also ging Judas zu Pilatus. Und zu Pilatus kam er nicht einfach so, sondern nur über den Hohen Rat. Also ging er zum Hohen Rat, die nahmen ihn mit zu Pilatus. Warum in der Nacht? Warum so übereilt? Weil Jesus ja von dem Verrat Wind bekommen hatte. Er hatte Judas beim Abendmahl als Verräter bezeichnet. Einer unter euch wird mich verraten. Und da wusste Judas, Jesus hat Wind gekriegt. Ich hatte es eingangs schon erwähnt. Und jetzt mussten sie schnell zu handeln, gingen also zu Pilatus. Was wollten sie bei Pilatus? Die Soldaten. Judas brachte Anklagepunkte hervor, die für uns heute nicht ganz offensichtlich sind. Aber es hat offensichtlich gereicht, um mit einer Kohorte anzurücken. Ja, wir lesen hier von einem Trupp mit Soldaten. Und jetzt stelle ich euch mal die Frage, was schätzt ihr, wie groß war dieser Trupp? Aus dem griechischen Wort geht hervor, es war eine Kohorte. Was schätzt ihr, wie viele Leute? Zwölf. Okay. Eine große römische Kohorte. Wer bietet weniger, wer bietet mehr? 50. Ich wollte es auch nicht ganz glauben. Aber wahrscheinlich war es mehr als das Zehnfache der 50. Zwischen 450 und 600 Leuten. Die gingen da Richtung Garten Gethsemane. Stark bewaffnet, nicht nur mit so einem kleinen Messerchen, nicht so mit ein bisschen Paintball, um jemanden zu ärgern, nein, mit großen 1 Meter langen Schwertern. Die waren so schwer, wenn man dann ein bisschen Kraft aufwendete, konnte man sogar den Helm des Gegners durchbohren und dann in den Schädel eindringen. Solche Leute, ungefähr 600, vielleicht waren es auch nur 450, ist immer noch genug, gingen nun los, plus hohe Priester, plus Knechte und Älteste des Hohen Rates, um einen unbewaffneten Mann festzunehmen. Ist das nicht beachtlich? Judas bringt 600 stark bewaffnete Menschen, den Knecht des Hohepriesters, Hohen Rat und Tempeldiener auf, um seinen Meister ans Messer zu liefern. Das war mehr als unverhältnismäßig. Es war geradezu lächerlich. Aber es geht noch weiter. Jesus wusste, was nun mit ihm geschehen würde und ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen. Wen sucht ihr? Fragte er sie. Jesus von Nazareth gaben sie ihm zur Antwort. Ich bin's, sagte er zu ihnen. Und bei denen stand auch Judas, der ihn ausliefern wollte. Als nun Jesus zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie nochmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, entgegnete Jesus. Ich weiß nicht, was angenehmer ist. Wenn man weiß, dass man vorher leiden muss oder dass man später dann leiden muss, wenn man das vorher weiß oder wenn man sozusagen ins kalte Wasser geschmissen wird. Wie auch immer, Jesus weiß sich in seinem Vater geborgen. Er weiß, wer kommt. Er weiß, wie viele kommen und er geht ihnen entgegen. Er lässt sich sogar von seinen Feinden finden. Und es wird richtig peinlich. Wen sucht ihr? Fragen sie. Jesus von Nazareth. Ich bin's, sagt er. Und mit diesen Worten hat Jesus dem Judas die Show gestohlen. Denn er sollte ja Jesus küssen und auf diese Weise zum Ausdruck bringen, das ist der Meister. Jetzt sagt er selber, wer er ist und stellt sich den Angreifern. Ich bin's. Und während Jesus das sagt, weichen sie zurück und fallen zu Boden. Das ist ein bisschen schwer zu sehen, das Blaue unten. Sie wichen zurück und fielen zu Boden. Wenn Gott sagt, ich bin's und sich vorstellt, erschüttert es Menschen in Mark und Bein. Wie damals Mose beim brennenden Dornbusch, Johannes, als ihm die Offenbarung auf Patmos geliefert wird, so auch hier die Wachen in Gethsemane. Und möglicherweise auch Judas. Ist es zu leise? See Genezareth ist auch nicht weit, deswegen rauscht es ein bisschen. Sie wichen zurück, vielen Dank, und fielen zu Boden. Möglicherweise fiel Judas auch zu Boden, denn er war ja unter den ganzen Angreifern und Soldaten. Und das zeigt, er hätte noch die Seiten wechseln können. Aber er tat es nicht. Es war dunkel um ihn geworden, obwohl um ihn lauter Fackeln leuchteten. Vielleicht kennen wir das auch. Das ist dunkel in uns ist, auch wenn draußen die Sonne scheint. Dass wir ein breites Lächeln haben, aber in uns tobt so mancher Sturm. In uns ist es Nacht. Es wachsen Gefühle, die nicht gut sind, die uns aber ganz in Beschlag nehmen. Bestimmt gibt es unsere Gründe und bestimmt sind auch andere nicht ganz unbeteiligt daran, dass wir diese Gefühle haben. Aber wie sehr geben wir diesen Gefühlen Berechtigung? Dem Ärger, dass meine Erwartungen nicht erfüllt wurden, dem Unverständnis, dass andere bevorzugt wurden, dem Frust, dass mein großes Vorbild es anders macht, als ich es gehofft habe. Judas ging von Jesus weg. Und ich möchte uns ermutigen, bei Jesus zu bleiben. Trotzdem, nicht wegzurennen wie Judas. Denn aus den Fühlen kann Schuld werden. Neid, Rache, Hass. Und Judas ließ sich davon gefangen nehmen. Äußerlich war er lange dabei, innerlich machte er irgendwann sein eigenes Ding und ging zu den Gegnern. Vers 8, B und 9. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese hier gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das Jesus selbst gesagt hätte. Von denen, die mir gegeben sind, habe ich keinen verloren. Jesus wusste, das wird zu viel für die Jünger, was jetzt kommt. Und deswegen stellte er sich schützend vor sie. Das war sein Job, auf seine Jünger aufzupassen. Auf die, die bei ihm waren, die ihm der Vater, Gottvater sozusagen anvertraut hatte. Das war das Thema vorher beim hohepriesterlichen Gebet. Judas war bei den anderen. Auf den konnte er nicht mehr aufpassen. Das war das Hauptproblem von Judas. Er hatte Jesus verlassen. Das Hauptproblem ist nicht, dass dir vielleicht zwischendurch mal irgendwelche Zweifel kommen, ob Jesus vielleicht die absolute Wahrheit ist. Dass du vielleicht A und B oder C oder irgendeine Sache noch nicht ganz glauben kannst. Oder dass dir manches nicht ganz schlüssig erscheint, sondern dass du Jesus verlässt und nicht mit ihm in Kontakt treten möchtest. Er ist offen für dich, er schweißt dich nicht von sich, wenn du vielleicht noch Zweifel hast oder dir unsicher bist. Er wirbt um dich, um dein Herz, um dein Leben und er möchte, dass du unter gute Führung kommst. Bei dieser unsicheren Welt, wo die Zeitung heute das eine sagt und morgen wieder was komplett anderes. Die Jünger hatten auch manche Zweifel. Aber Judas hatte Jesus verlassen und sich ganz bewusst gegen ihn gewandt. Deswegen gab es keine Hoffnung mehr für ihn. Ja, und Jesus sagt, wenn ihr mich sucht, lasst doch die anderen gehen. Und hier zeigt sich einmal mehr, wer der Herr ist. Keiner der Soldaten, von den 600 Soldaten und den Hohepriestern, scheint ihm zu widersprechen. Keiner hat Macht über Jesus, wenn er es nicht zulässt. Und das Gleiche gilt auch für dich und mich. Keiner hat Macht über Jesu Leute, wenn er sich schützend vor sich stellt. Wenn sich Jesus schützend vor dich stellen darf. In aller Angst, in aller Unruhe, ja sogar Erstaunen und Frustration und manchen Zweifeln. Sie sind sicher, wenn Jesus da ist. Und wenn sie sich auf seine Seite stellen. Und das sehen wir auch an Petrus. In der ganzen Geschichte, wie es dann auch nach Karfreitag, nach der Auferstehung weiterging. Aber erstmal hier, in unseren letzten beiden Versen. Plötzlich zog Simon das Schwert, Simon Petrus, das er bei sich hatte und hieb damit auf den Sklaven des Hohepriesters ein. Dabei schlug er ihm das rechte Ohr ab. Der Mann hieß Malchus und Jesus sagte, steck das Schwert weg. Soll ich den Kelch nicht austrinken, den mir der Vater gegeben hat? Petrus haut voll rein. Naja, zumindest voll motiviert. Denn eigentlich haut er daneben. Er trifft nur das Ohr. Obwohl er ihn bestimmt töten wollte, den Knecht vom Hohepriester. Diese Aktion war, Entschuldigung, saudumm. Denn vor über 600 Feinden, was will er darin ausrichten? Jesus heilt den Knecht durch ein Wunder, indem er die Hand auf das Ohr gelegt hat und es angeheftet hat, wo es vorher dran war, und dann war es wieder dran. Kann man nicht erklären, klingt total bescheuert, war ein Wunder, dürfen wir glauben, weil wir wissen, Gottes Wort ist wahr und Gott lügt nicht. Jesus heilt den Knecht durch ein Wunder und somit rettet er Petrus. Petrus will mutig seinen Meister verteidigen. Er fragt nicht, was Jesus will, er macht es einfach. So halt so ein typischer Petrus, ne? Einfach mal drauf. Ist doch blöd, was da gerade läuft, ich trete ein, ich mach was. Ich schaue nicht zu. Jesus hatte keinen Befehl zum Kämpfen gegeben. Vielmehr hatte er sich schon ergeben. Und statt Petrus für seinen Mut zu danken, sagt Jesus nur, steck das Schwert weg. Soll ich den Kelch nicht trinken? Vater, dein Wille geschehe. Das ist Jesu Devise. Wie er es zuvor in Gethsemane gesagt hat. Sieht sich mancher von uns nicht auch in Petrus wieder? Er wollte nicht einfach zusehen, wie sein Meister gefangen genommen wird. Vielleicht wollte er einfach nur sein Versprechen einlösen, von wegen, ich werde dich nicht verraten, ich werde dich nicht verleugnen, ich ganz bestimmt nicht. Ja, du wirst noch mich verraten, wenn der Hahn kräht. Nee, also Meister, ich ergreife jetzt mein Schwert, ich verteidige dich. Und wenn ich dabei draufgehe, Jesus verteidigen. Vielleicht kennt sich mancher von uns darin wieder. Manfred Siebald singt es in einem seiner älteren Lieder sehr schön, genau zu dieser Szene. Herr, ich wollte dich verteidigen. Bei denen, die dich übergehen, dich schmähen, dich beleidigen, weil sie dich einfach nicht verstehen. Doch plötzlich stand nur meine Ehre und nicht mehr deine auf dem Spiel. Und meine Weisheit und meine Lehre, weil ich mir nicht als dein Narr gefiel. Herr, immer noch fällt es mir schwer, mit dir zu leiden und still zu sein mit dir. Herr, du trugst dein Kreuz vor dir her. Hilf mir zu sehen, ein leichteres liegt auf mir. Vielleicht können wir uns das mitnehmen, ein leichteres liegt auf uns als auf Jesus. Und zwei abschließende Punkte im Fazit. Der erste Punkt knüpft nochmal auch ein bisschen an die letzte Predigt an. Nach dem Einzug in Jerusalem, als die Jünger wollten, dass Jesus groß rauskommt, und er bereitete sich innerlich auf diese Situation und seinen Tod am Kreuz vor und sprach vom Leiden, diese Unbegreifen, dass Verherrlichung und Leiden dazugehören. Keine Verherrlichung ohne Leiden, wenn man mit Jesus unterwegs geht. Also da habe ich mich offenbar verschrieben. Ja, es gibt keine Verherrlichung ohne Leiden, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Und nimm dir bitte erst recht diesen zweiten Satz mit. Nur bei Jesus bist du wirklich bewahrt. Es kann so viel um dich herum passieren. Das Leben hängt manchmal an einem seidenen Faden. Gerade wenn Krieg sich erhebt, gerade wenn eine Krankheit plötzlich auf dem Spiel steht. Das Einzige, was uns hält im Leben und Sterben, ist derjenige, der den Tod besiegt hat. Am Kreuz von Golgatha, wo wir heute dran gedenken möchten. Und bei Jesus bist du sicher, trotz mancher Zweifel, trotz mancher Fragen, wende dich ihm zu, er sucht dich, er ist da. Amen.